Der Evangelist Johannes, als er diesen Brief schrieb an die Gemeinden, hatte eine Absicht. Er hatte eine Absicht, um den Lesern, die das Evangelium dann lesen werden, er hatte eine Absicht, Gott, Jesus Christus als Gott darzustellen, als ihn so, als Gott präsentieren, und das sollte erkennbar sein, das sollte sofort also die Gedanken des Zuhörers, des Lesers sollten auf Jesus Christus gelenkt werden, und ihm war es wichtig, Jesus Christus als den Sohn Gottes zu offenbaren, zu identifizieren. Und er hat gewisserweise einige Akzente gesetzt in diesem Johannesevangelium. Wir haben in der Einführung schon darüber gesprochen, dass er es sozusagen durch Zeichen aufzeigt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Wir haben gesagt, es sind 7 Zeichen, die Jesus tut und sich dadurch, durch diese Zeichen, insbesondere als der Sohn Gottes offenbart. Heute geht es um ein Zeichen, das sozusagen der Höhepunkt ist. Der Höhepunkt, ein ganz besonderes Zeichen, das unmissverständlich Jesus Christus als den Sohn Gottes identifiziert. Und er zeigt Jesu Allmacht, Jesu Vollmacht, Jesu göttliche Kraft. Und sie soll so deutlich sein, dass jeder glauben sollte. Denn das ist seine Absicht. Durch das Lesen dieses Evangeliums sollte Glauben geweckt werden. Sollte jeder Mensch glauben. Heute handelt es sich nämlich um eine Krankheit, um eine Krankheit zur Ehre Gottes und um einen Triumph der Schöpfungskraft. Wir wollen heute lesen in Johannes Kapitel 11 von Anfang, und wir haben heute einen etwas längeren Text bis einschließlich 46. Deswegen wollen wir da vielleicht etwas schneller vorangehen, und ich möchte nur ein paar Akzente setzen, um einige Gedanken aufzugreifen. Denn es ist sehr, sehr viel Wahrheit darin, sehr viel Erzählung auch, aber auch ja, sehr viel Details, die aufzeigen, wie Jesus als Gott unterwegs war, aber wie Jesus auch als Mensch sich offenbart und sich gezeigt wird von Johannes. Als erstes möchte ich die Verse 1 bis 6 lesen. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Martha und ihrer Schwester Maria. Nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Händen, mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Also zuallererst wird uns eine Familie aufgezeigt, also 3 Geschwister, die aus Bethanien kommen. Zu einem ist es Martha, Maria und Lazarus. Es war aber einer krank, und das war Lazarus. Wie gesagt, Lazarus war krank geworden, und die Geschwister von Lazarus ließen es Jesus wissen. Also sie haben höchstwahrscheinlich einen Boten gesandt, um Jesus zu informieren. Interessant ist, wenn wir hinhören, wie sie argumentieren, was sie eigentlich sagen oder welche Botschaft sie überbringen, ist: Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Also diese Worte sagen eigentlich alles. Wir lesen hier von keiner Bitte, dass er kommen solle, dass er sich beeilen solle, nein, den du lieb hast, ist krank. Und das war für sie Erwartung genug, dass Jesus sofort alles stehen und liegen lässt und nach Bethanien kommt. Dass er kommt, um Lazarus zu heilen. Also das lesen wir hier in dieser Äußerung. Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass Jesus höchstwahrscheinlich schon öfter bei ihnen zu Hause gewesen war. Und wir haben auch vor kurzem gehört, dass diese Schwestern sich so besonders hervorhaben. Die eine durch ihre Gastfreundschaft sozusagen, durch ihre Arbeitsamkeit, und die andere dadurch, dass sie in Jesu Nähe war, dass sie jedes Wort von Jesus aufnahm und sich zu Herzen nahm. Das waren die Martha und Maria. Aber interessant ist, dass Jesus, als er das hört, dass Lazarus krank ist, sagt: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern damit der Sohn Gottes verherrlicht wird. Es ist ein Paradox. Wir können es nicht nachvollziehen. Wie kann eine Krankheit zur Verherrlichung Gottes dienen? Denn Krankheit, wir wissen, dass Krankheit eine Folge der Sünde ist, eine Folge des Sündenfalls und eigentlich aufzeigt, dass der Mensch gefallen ist, dass er sündig ist und deswegen wird er krank. Wir lesen aber nicht, dass Lazarus wegen einer Sünde erkrankt ist, aber Jesus sagt ja ganz klar, dass diese Sünde zur Verherrlichung Gottes dient und dass diese Krankheit zur Verherrlichung Gottes dient, das bringt eine neue Facette in dieses Bild, dass auch Krankheit zur Ehre Gottes sein kann. Alles, was auf dieser Erde geschieht, kann zur Ehre Gottes geschehen. Und wir lesen hier, damit der Sohn verherrlicht werde. Und wir haben schon früher gelesen in Johannes Kapitel 5, die Verse 22 bis 23, wo Jesus es sagt, dass Gott will durch seinen Sohn verherrlicht werden. Und er knüpft das daran, dass der Sohn, also Jesus Christus, verherrlicht wird. Und dadurch wird der Vater verherrlicht. Lass uns mal aufschlagen. Kapitel 5, die Verse 22 und 23. Da lesen wir: Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wir sehen hier eine ganz, ganz enge Verbindung, dass Gott dadurch geehrt wird, dass Jesus Christus geehrt wird. Und hier sollte durch diese Krankheit der Sohn Gottes verherrlicht werden und dadurch der Vater verherrlicht. Und noch etwas Merkwürdiges ist hier, dass das lesen wir ganz klar und deutlich im Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Das wird hier nochmal extra erwähnt, nochmal hervorgehoben, dass Jesus sie liebte. Und wir lesen aber paradoxerweise in Vers 6, als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Das kann man erst einmal nicht verstehen. Wie kann es sein, dass Jesus liebt? Er weiß um die Situation, er weiß um die Brisanz der Frage, um die Dringlichkeit dieser Anfrage. Und dennoch zögert er 2 Tage. Ich denke, wir können hier das nachvollziehen, wie diese Geschwister auf diese Hilfe warten und wie sie sozusagen auf brennenden Kohlen sitzen, dass Jesus endlich erscheint, aber Jesus verzögert. Oft geht es uns genauso, wenn wir um etwas bitten und ganz besonders Menschen, die krank sind und unter einer Krankheit zu leiden haben, die Schmerzen haben und eine Hilfe erwarten. Für sie ist es ganz unverständlich, dass hier eine Verzögerung stattfindet. Und dennoch dürfen wir hier wissen, dass Jesus es tut, weil er liebt. Weil er so seine Liebe zeigen möchte und weil er noch etwas Größeres bewirken will, als wir uns das vorstellen können. Und wir lesen Vers 7 und 8. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen, und du begibst dich doch wieder dorthin? Wir sehen hier, dass die Jünger recht froh waren, dass Jesus nicht losgegangen ist, weil sie ja Angst haben. Sie haben Angst, dass wenn Jesus jetzt dorthin geht, also Jesus war jetzt außerhalb Judäas, wir lesen das im Kapitel davor, dass Jesus sich zurückgezogen hat an eine Stelle jenseits des Jordan. Das identifiziert man mit dem Ort Betabara. Und ganz genau kann man es wohl heute nicht lokalisieren, wo das ist, aber ich habe eine Auslegung gehört, das wäre eine Tagesreise entfernt von Jerusalem, wiederum eine andere, das waren 4 Tage. Also das ist ein großer Unterschied. Und somit stelle ich fest, dass dieser Ort wahrscheinlich nicht ganz eindeutig lokalisierbar ist, wie weit es war oder wie weit dieser Bote gehen musste, um Jesus zu sagen, dass Lazarus krank war. Auf jeden Fall wissen wir, dass Jesus etwas weiter entfernt war und außerhalb Judäas sich befand. Und hier sagt er, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und die Jünger, die haben ihre Argumente, warum Jesus nicht gehen sollte. Sie argumentieren folgendermaßen, wir sind ja gerade eben, fast gesteinigt worden, wir mussten weg da und jetzt willst du wieder zurückgehen? Sie waren erst kürzlich der Steinigung entkommen. Aber wir lesen weiter, Verse 9 und 10. Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Jesus, er sieht sofort, dass seine Jünger Angst haben und er beruhigt sie. Er beruhigt sie damit, dass er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Also solange ich mich im Zeitplan Gottes weiß, kann mir nichts passieren. Und er sagt das folgendermaßen, hat der Tag nicht 12 Stunden, wer tagsüber geht, ja, das können wir alle nachvollziehen, der stößt nicht an. Aber wenn er nachts geht, dann muss er sich fürchten, irgendwo anzustoßen und zu fallen. Wer sich im Zeitplan Gottes sozusagen bei Tag geborgen und geführt weiß, für solchen sind alle Befürchtungen und Zukunftsängste grundlos. Wer aber nachts wandelt, unabhängig von Gottes Führung, der hat allen Grund, sich zu fürchten. Das ist die eine mögliche Auslegung dieser Worte, die Jesus sagte. Eine andere kann es auch sagen, dass Jesus als das Licht dieser Welt war ja mit ihnen. Und somit hätten die Jünger keinen Grund, sich zu fürchten, weil das Licht unter ihnen war und somit sicher waren. Wenn sie aber nachts gehen würden, ohne Jesus sozusagen, dann hätten sie allen Grund, sich fürchten zu müssen. Ich denke, beides können wir so stehen lassen. Und beides können wir anwenden, denn das finde ich zumindest sehr nachvollziehbar, dass Jesus ihnen diese Angst nimmt und sagt, meine Zeit ist in der Hand des Vaters und solange meine Zeit noch nicht gekommen ist, passiert uns nichts. Und dann folgendermaßen weiter sagt er, also er kündigt die Auferweckung Lazarus an. Und diese Ankündigung, sie trifft aufs Missverständnis von den Jüngern. Wir lesen die Verse 11 bis 16. Dies sprach er, und danach sagt er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, ihr rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Also als erstes sagt Jesus, dass Lazarus eingeschlafen ist. Und später sagt er sei gestorben. Wie können wir das jetzt zusammenbringen? Wenn wir die Offenbarung aufschlagen, Offenbarung Kapitel 20, Vers 6, dann lesen wir dort, dass die in Christus gestorben sind, die sind an Schlafen. Und sie werden auferweckt werden. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Dann steht das mit dem Schlafen anderswo. Entschuldigung. In 1. Korinther 15, 50 bis 54. 1. Korinther 15, Verse 50 bis 54. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können und erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Also hier sagt der Apostel Paulus den Gedanken, dass natürlich werden Gläubige sterben und das ist die natürliche Folge der Sünde, dass jeder Mensch sterben wird, aber die an Jesus Christus gläubig sind, die werden beim Schall der Posaune auferstehen. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig ist er, wer an dieser ersten Auferstehung teilnehmen wird. Das haben wir in der Offenbarung gelesen. Und hier sagt er, es werden nicht alle entschlafen, also sterben, sondern einige werden entrückt werden, bevor sie gestorben sind. Auf dieses Ereignis warten wir noch. Aber hier kommt der Gedanke auf, dass es sind Menschen, die entschlafen. Dieses Wort entschlafen wird nicht nur in Bezug auf Christen bezogen. Und dennoch kann man das so gut anwenden, weil das nicht das letzte Ende bedeutet, dieser Tod. Sondern, wie Jesus sagt, er ist entschlafen. Und was er noch sagt hier, ist interessant. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Also Jesus wollte seinen Jüngern ein noch größeres Wunder zeigen, als nur, dass er hinkam und Jesus und Lazarus gesund machte. Er hatte alle Macht, alle Kraft, es zu tun, aber er wollte, dass der Glaube der Jünger ein größeres Wunder erlebt und dass ihr Glaube gestärkt wird oder damit sie glauben. Und er sagt es ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Wir sehen hier auch, dass die Jünger versuchen zu argumentieren und sagen, wenn er eingeschlafen ist, dann wird er bald gesund werden. Also wir haben, es besteht kein Bedürfnis, dahin zu gehen. Es ist nicht notwendig, dahin zu gehen. Und daraufhin muss Jesus sagen, dass doch, Lazarus ist gestorben. Aber er wird auferstehen. Ich gehe hin, ihn aufzuwecken, sagt er hier. Thomas, der Zwilling, der ist ganz sozusagen schicksalsergeben und sagt, lasst uns mit Jesus mitgehen. Wenn er schon nach Judäa zieht, um dort zu sterben, dann gehen wir mit und sterben mit ihm. Wir lesen weiter die Verse 17 bis 27. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien, also ungefähr 3 Kilometer weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie sprach zu ihm: Ja, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also, wir lesen hier von Marthas scheinbar berechtigten Vorwurf. Aber Jesus ermutigt sie zu glauben. Wir lesen hier im Text, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab liegt, schon 4 Tage tot ist. Nach jüdischer Tradition muss der Leichnam am selben Tag vor Sonnenuntergang zu Grabe getragen werden. Und somit kann man sagen, er ist schon 4 Tage tot, er ist schon 4 Tage beerdigt. Wir sehen hier in dieser Situation, dass viele aus der nahen Umgebung, und hier steht extra geschrieben, dass es nicht weit war von Jerusalem, es sind viele Juden auch aus Jerusalem gekommen, um Maria und Martha bei ihrer Trauer beizustehen, zu trösten. Wie sich später herausstellen wird, sind wahrscheinlich einige Juden auch mit Absicht dorthin hingekommen, um höchstwahrscheinlich haben sie vermutet, dass Jesus dorthin kommen würde. Und dass sie da Jesus eventuell nachstellen können. Aber das ist nur eine Vermutung. Wir lesen hier weiter, dass Martha, als sie hört, dass Jesus kommt, eilends aufsteht und ihm entgegengeht. Und hier sehen wir, dass Martha Jesus sozusagen einen Vorwurf macht und sagt: Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber sie setzt sofort an diesen Vorwurf einen Gedanken an, Anstoß, der sie in ihr noch eine Hoffnung irgendwo noch zu erkennen lässt. Doch auch jetzt weiß ich, sagt sie im Vers 22, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Irgendeine versteckte Hoffnung hat Martha da noch. Und Jesus stärkt diese Hoffnung in ihr und sagt: Dein Bruder wird auferstehen. Und Martha sagt hier: Ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Das war ein grundsätzlicher Gedanke im Judentum, dass es eine Auferstehung geben wird am letzten Tag. Zumindest die Pharisäer glaubten daran. Wir wissen aus einer Diskussion zwischen den Pharisäern und Sadduzäern, dass die Sadduzäer die Auferstehung leugneten. Aber die Pharisäer glaubten fest daran, dass es die Auferstehung geben wird am letzten Tag. Und an diesem letzten Tag werden alle auferstehen. Aber wir wissen, dass Jesus diesen Gedanken schon früher mal erwähnt hat, in Johannes 5, Verse 25 bis 29. Die können wir auch mal aufschlagen und nochmal da nachlesen. Johannes 5, 25 bis 29. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes hören werden und die sie hören, werden leben. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden, und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Also da hat Jesus schon einmal sich als der Sohn Gottes präsentiert und hat gesagt, genauso wie der Vater das Leben in sich hat, so hat der Vater dem Sohn auch diese Kraft gegeben, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat die Macht, dass bei seinem Ruf die Toten auferstehen werden. Und das sagt Jesus hier in Verse 25 bis 27. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Jesus macht Martha hier eine Hoffnung und er sagt ihr ganz klar, du hoffst zwar, dass Lazarus auferstehen wird am jüngsten Tag, am letzten Tag. Ich sage aber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich kann Lazarus auferwecken, heißt das mit anderen Worten. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist ein normaler Lebensablauf eines Menschen. Auch ein Mensch, der gläubig geworden ist, muss als Folge der Sünde sterben. Aber als Hoffnung, dass er an Jesus Christus glaubt, wird er nicht ewig, für ewig sterben, sondern, wie wir am Anfang schon erwähnt haben, er wird entschlafen bis zur Zeit der ersten Auferstehung, wenn Jesus rufen wird, oder beim Schall der Posaune, heißt es da. Dann werden die Toten, die in Christus entschlafen sind, auferstehen zum ewigen Leben. Und das so heißt es auch in diesem zweiten Abschnitt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, der lebt und an mich glaubt, heißt so viel, jeder Mensch, der an mich gläubig geworden ist, der wiedergeboren ist, der lebt. Und der dieses Leben in sich hat, wird in Ewigkeit nicht sterben. Selbst wenn er an seinem Lebensende sterben muss, was normal ist, wird er aber in Ewigkeit nicht sterben. Dort wird er ewig leben. Martha aber spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und das ist ein sehr starkes Bekenntnis, das Maria hier ablegt, dass sie glaubt. In den folgenden Versen, da lässt Jesus auch die Maria rufen. Verse 28 bis 32, da lesen wir. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihm im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das muss sehr ermutigend für Maria gewesen sein, als sie hörte von Martha, der Meister ist da und er ruft dich. Diese Maria, die zu Jesu Füßen gesessen hat und seinen Worten zugehört hat, die sie sozusagen diese Worte aufgenommen hat. Und sie hat gelernt, ihrem Meister zu vertrauen. Und dennoch erkennen wir hier, dass ihre Trauer sehr groß ist. Und natürlich auch eine Frage offen. Eine Frage offen, die sie genauso vorträgt wie ihre Schwester Martha. Warum bist du nicht gekommen, um unseren geliebten Bruder zu heilen? Warum hast du gezögert? Wir lesen weiter, wo Jesus mit den Weinenden weint und wo er die Trauer und Schmerz mitfühlen kann. Verse 33 bis 37. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihm gekommen waren, weinten, seufzte er im Gebet und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hatte er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher den Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Also hier sehen wir Jesus, wie er so ganz menschliche Züge hat, so ganz menschlich fühlt und wie er Mitleiden hat. Jesus weinte, heißt es hier. Und darauf entschließen die anderen, die Juden, die auch mitgekommen waren zum Grab, wie hatte er ihn doch so lieb? Also hier sehen wir, dass man das immer auch heute noch genauso erkennen kann, dass man da so auch die Liebe zum Nächsten äußern kann, indem man mitweint, mittrauert, mitfühlt, ja, mitträgt an dieser Last. Und das tat Jesus hier auch ganz offenkundig. Aber auch da sehen wir, dass andere es mit Argwohn sehen und gleich auch argumentieren und sagen, warum hat dieser nicht gesorgt, Jesus nicht gesorgt, dafür gesorgt, dass Lazarus nicht gestorben wäre. Dann wäre uns so eine Situation erspart gewesen. Jesus aber hat etwas ganz Großes und Gewaltiges vor. Und das lesen wir in Verse 38 bis 44. Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn es sind schon 4 Tage her. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der umherstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Wir sehen, dass Jesus Lazarus hier aus der Totenwelt ins Leben zurückruft. Wir lesen hier aber auch von Marthas Einwand. Sie sagt, er riecht schon, die Verwesung hat schon angesetzt. Sie will Jesus davon abhalten. Und Jesus sagt ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Auch er appelliert hier an ihren Glauben. Wir haben ja anfangs gelesen, dass sie einen sehr starken Glauben offenbart, also bezeugt. Und dennoch kann sie sich nicht vorstellen, dass die Auferstehung jetzt geschehen könnte, weil die Verwesung schon angesetzt hat. Es sind schon 4 Tage. Ich weiß nicht, ob sie darum weiß, ich habe auch nur darum gelesen, dass es wohl bei den Rabbinern so hieß, als in der Auslegung, dass die Seele eines Verstorbenen bis zu 3 Tage wohl noch in der Nähe irgendwo sich aufhält. So legten sie das aus. Die Seele des Verstorbenen hält sich noch 3 Tage in der Nähe des Leichnams auf und dann erst verschwindet sie oder geht ins Jenseits und der Körper fängt an zu verwesen. Und vermutlich diesen Gedanken greift auch, zu verwehren, wartet Jesus diese Zeitspanne ab, dass bei keinem von diesen Juden noch irgendwo ein Gedanke stehen bleiben könnte, die Seele war ja noch in seiner Nähe, also ist irgendwie Jesus nicht ganz tot gewesen, wie auch immer. Lazarus nicht ganz tot gewesen, Entschuldigung, wohl. Aber hier hat ganz eindeutig schon die Verwesung begonnen. Und Jesus hat die Macht, diese verwesenden Zellen in ihrem Prozess zu umzukehren, sodass das Leben in Lazarus wieder hineinkommt und er aufsteht von den Toten. Bemerkenswert ist hier, dass Jesus bittet seinen Vater und sagt in einem Gebet, das die Juden genauso hören können, und sagt, ich danke dir, dass du mich hörst. Du hast es schon immer getan, auch jetzt weiß ich, dass du mich erhört hast. Und ich bete öffentlich, damit sie es hören, damit sie erkennen, dass du mich gesandt hast. Jesus betet öffentlich und zeigt hiermit, ich, wie er schon in seinem Zeugnis immer wieder gesagt hat, ich tue nichts aus mir selbst, sondern ich tue das, was der Vater mir sagt. Das tue ich. Ich tue alles im Einklang mit dem Willen meines Vaters, weil der Vater mich gesandt hat. Und das ist auch die Absicht Jesu, und das sagt er auch ganz eindeutig, damit sie es hören, dass wir mit dir eins sind, eines Sinnes sind und dass du mich gesandt hast. Und dann ruft der Lazarus aus den Toten heraus. Und ich habe eine Auslegung gehört, dass wenn Jesus nicht Lazarus beim Namen gerufen hätte, dann wären wohl alle Tote auferstanden. Aber weil er jetzt nur Lazarus gerufen hatte, so wurde nur Lazarus auferweckt. Weil Jesus mit lauter Stimme rief und wie wir im Vers davor gelesen haben, alle, die die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, werden auferstehen. Wir sehen, dass der Leichnam, aus der Beschreibung, der Leichnam war ganz umwickelt. Und so können wir uns das vorstellen, dass er wohl bis zu Grabesausgang geschwebt sein musste, um dort dann anzukommen. Denn Jesus sagt ja ganz extra noch, macht ihn frei, damit er weggehen kann. Und zum Abschluss lesen wir noch 45 und 46. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Also diese Juden, die auch ganz besonders die aus Jerusalem gekommen sind, um mit Maria und Martha zu trauern, sie wurden Zeugen eines gewaltigen Wunders. Ein Zeichen, das sie nicht übersehen konnten. Ein Zeichen, das sie eigentlich auch gar nicht anders deuten könnten. Es war alles so offensichtlich, so deutlich, so klar. Und wir lesen, dass auch viele gläubig wurden. Viele glaubten an Jesus. Aber es sind doch etliche gewesen, die dann doch nach Jerusalem gegangen sind und haben Jesus sozusagen denunziert und haben gesagt, was er da getan hat. Wir sehen doch später, dass sie diese Gedanken aufgreifen und sagen, dieser Mann tut viele Zeichen und wir müssen ihn stoppen. Also die erkennen das auch an, dass dies übernatürliche Zeichen sind. Ich möchte ein paar Kerngedanken nur noch einmal uns in Erinnerung rufen, worum es heute ging, damit wir auch einige Gebetsanliegen daraus nehmen können. Zum einen geht es um eine Krankheit, damit Gott verherrlicht wird. Vielleicht bist du in einer solchen Situation. Vielleicht musst du mit einer Krankheit kämpfen. Es ist vielleicht eine Absicht Gottes, dadurch sich in deinem Leben zu verherrlichen. Vielleicht nicht dadurch, dass du gesund wirst oder von deiner Krankheit befreit wirst, sondern vielleicht dadurch, dass trotz dieser Krankheit du an Gottes Führung, an seiner Liebe, an ihn festhältst und gestärkt wirst durch ihn, selbst in so einer Situation. Auch dadurch wird Gott verherrlicht in einer Krankheit. Aber natürlich ist Gott auch in der Lage, ein Wunder zu tun und dich zu heilen. Eine Krankheit, die Gott verherrlicht. Das ist doch ein vortrefflicher Gedanke, den wir uns verinnerlichen sollten, falls wir krank sind oder falls wir erkranken. Zweitens, ein Gedanke, den ich wichtig fand, Jesus verzögert. Eine Verzögerung oder vielleicht eine Antwort anders als erwartet. Es heißt nicht, dass Gottes Plan mit uns nicht richtig wäre. Wenn Gott zögert oder uns anders antwortet, als wir es erwarten, so ist es doch Gott, der handelt. Und das sollte uns ermutigen, das sollte uns trösten. Und das sollte in uns Zuversicht zu Gott wecken, selbst wenn Gott verzögert. Drittens, wer sich im Zeitplan Gottes geführt weiß, kann sicher und getrost nach vorne schauen. Er braucht nicht zu fürchten um den morgigen Tag. Er weiß sich von Gott geführt. Sozusagen, wie er am Tage wandelt und nicht in der Nacht. Viertens, wer an Jesus Christus glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich denke, das ist ein Kerngedanke hier und dieses Trostwort dürfen wir für uns persönlich, der wir an Jesus glauben, beanspruchen. Selbst wenn wir sterben werden, dürfen wir wissen, dass wir mit Christus leben werden. Fünftens, wer Gottes Worten nicht glaubt, der wird sich auch von einem spektakulären Wunder nicht überzeugen lassen. Er wandelt sozusagen nachts. Er wird sich stoßen und wird fallen, weil das Licht nicht in ihm ist. Auch das ist ein Gedanke, den Jesus hier gebracht hat. Und auch hier sehen wir, dass selbst bei einer Auferstehung eines Toten, der schon 4 Tage tot ist und schon anfängt zu verwesen, da glauben einige nicht. Sie sind nicht bereit, sich von ihrer Haltung, die sie schon haben, die sie schon angenommen haben, abzubringen. Nur mit einem Vers möchte ich abschließen, Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Genau das war die Absicht des Apostels Johannes, als er das Evangelium geschrieben hat.